Sie sagten ja, Sie haben 1968 im Stadtteil Forstfeld begonnen, aber da gehört ja auch noch der Lindenberg dazu zum Einzugsbereich, das war ja Bettenhausen. Und erzählen Sie doch mal Ihre ersten Eindrücke hier von diesem Lager.
Das ist richtig, ich bin 1968 hier das erste Mal hergekommen. Damals begann die Stadtjugendpflege mit der sogenannten Stadtrandarbeit, im Wesentlichen für Kinder. Es wurden Spiel- und Lerngruppen eingerichtet, die hier im Forstfeld von der Arbeiterwohlfahrt getragen wurden. Für mich war das wie ein Blick in eine ganz andere Welt. Ich kam aus einer dörflichen, kleinbürgerlichen Sozialisation geprägt hierher und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen so leben konnten unter so schwierigen äußeren Bedingungen, dass Menschen mit so vielen Kindern auf so kleinem Raum leben konnten.
Vielleicht schildern Sie mal, was Sie da so empfunden haben und wie Sie das gesehen haben. Wie lebten die Menschen da? Wenn man 12 Kinder hatte da?
Ja, extrem beengt, das kann man sich ja vorstellen. Und es spielte sich der Großteil des Lebens eigentlich außerhalb der Wohnung ab. Außerhalb der Wohnung deshalb, weil man ja ohnehin keinen Platz hatte. Aber die Umgebung, es gab ja keine gestalteten Außenflächen mehr, sondern es war alles mehr oder weniger verwahrlost. Es gab große Müllcontainer, es gab keine einzelnen Mülltonnen etwa vor den Eingängen. Es waren Eingänge und Wohnungen sehr unterschiedlich gestaltet. Man hat gesehen, wo sozusagen das Wertesystem noch funktionierte, wo Leute noch Kraft hatten, haben sie sich dagegen gewehrt, auch indem sie ihre Wohnungen anders eingerichtet haben. Andere haben das nicht mehr geschafft, was auch nicht verwunderlich war. Also Kinder mit großen Verwahrlosungstendenzen hat man gesehen. Damals galt das sogenannte Jugendwohlfahrtsgesetz noch. Und da gab es eine Regelung, wenn bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen Verwahrlosungstendenzen festgestellt wurden, dann bedeutete das automatisch, dass Fürsorgeerziehung eingeleitet werden musste. Das sind nach diesen Maßstäben betrachtet, hätten dort mindestens 30-50% der Kinder fremd untergebracht werden müssen. Das konnte sich aber auch kein Staat leisten, sozusagen flächendeckend solche Unterbringungen vorzunehmen. Und mein späterer Anspruch, auch dort in diesem Bereich tätig zu werden, war eigentlich dadurch geprägt, zu sagen, man muss strukturell an den Bedingungen etwas verändern. Man muss die Wohnbedingungen verändern, man muss die Infrastruktur, die Versorgung im Gesundheitswesen, in der Bildung verändern, damit die Menschen einen Weg herausfinden aus dieser Lage.
Die Heinrich-Stoll-Schule als Sonderschule gab es ja schon und gab es auch da zu Ihrer Zeit schon den Herrn Opper, der hat sich ja da intensiv um die Menschen bemüht.
Ich habe eine Reihe von großartigen Lehrerinnen und Lehrern kennengelernt, die sich in sehr engagierter Weise um Kinder und Jugendliche bemüht haben, in erster Linie ja Kinder. Die Heinrich-Stoll-Schule als Schule für Lernbehinderte war sehr gut ausgestattet, hatte kleine Klassen, eine sehr gute Infrastruktur auch mit Turnhalle und mit einer Mittagsversorgung. Übrigens auch die benachbarte Grundschule war ja eine Schule, die schon eine Mittagsversorgung hatte, gerade vor dem Hintergrund, dass es sich um schwierige Familienverhältnisse handelte, wo nicht mit Sicherheit nicht jeden Tag für alle so gekocht werden konnte, wie dann die Versorgung möglich war in den Schulen. Wenn Sie so wollen, hat man hier auch eine Situation gehabt, dass man in einem Bereich von 500 mal 500 Metern fünf oder sechs unterschiedliche pädagogische Einrichtungen hatte, mit der Schule am Lindenberg, der Grundschule, mit der Schule für Lernbehinderte, mit der katholischen Kindertagesstätte, mit einer evangelischen Kindertagesstätte, mit dem Haus Forstbachweg als Sitz des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Freizeiteinrichtungen durch die Stadtjugendpflege. Also da hat es ja schon Bemühungen gegeben, auch gegenzusteuern, gegen eine Entwicklung. Aber die strukturellen Probleme, die mit dem Wohnen verbunden waren, also sozusagen mit einer der Grundexistenzen, mit den Grundformen der Versorgung, das hat noch lange auf sich warten lassen und ist sicherlich sehr beflügelt worden das Ende dieser Wagensiedlung oder der Kasseler Wagensiedlung an sich. Es gab zu diesem Zeitpunkt noch drei, am Phrasenweg und an der Wartekuppe. Phosphorhieb war die größte, ist sehr beflügelt worden durch die Besetzung der Belgier-Siedlung.
Ja, und da wären wir schon bei der Komödie von Rolf Hochhuth, die meiner Auffassung nach gar keine Komödie ist.
Ja, ein Drama.
Das ist wirklich ein Drama.
Ja.
Wie haben Sie denn die Besetzung der Belgier-Siedlung mitbekommen? War die Frau Kleve die Hebamme oder war sie es nicht? Sie selber sagt, hätte ich ja nie gedurft. Ich war zwar innerlich dabei, wie sehen Sie das?
Ja, also das kann man ganz ohne jeden Umstand sagen. Wir, die wir in diesem Bereich der Randgruppenarbeit tätig waren, hatten große Sympathien dafür, weil wir uns davon versprochen haben, dies ist ein Aufschrei, der nicht zu überhören sein wird. Es hat auch vorher schon Überlegungen gegeben, sozusagen legal diese Häuser in Anspruch zu nehmen. Die waren aber durch die Bundesvermögensverwaltung extern sozusagen fremdgesteuert in der Verwaltung. Da hat sich niemand darum gekümmert, was die lokalen Verhältnisse in Kassel möglicherweise an Besserungen bedürften. Das war da nicht möglich. Von daher haben wir das mit großer Sympathie begleitet. Ich glaube nicht, dass Carla Kleves sozusagen die Inspiratorin war. Wir wissen von vielen Leuten, die darauf hingewiesen haben, und vielen in der Stadtgesellschaft war es damals schon ein Dorn im Auge, dass diese Häuser so lange leer standen, wenn an anderer Stelle Menschen unter so schwierigen Bedingungen leben mussten. Aber diese, ich will nicht den Begriff der klammheimlichen Sympathie, sondern der doch mehr oder weniger offen zutage getragenen und geäußerten Sympathie, der gilt für Frau Klebes ganz sicher.
Und es hat sich ja dann auch sicher etwas Positives daraus entwickelt.
Ja, die Stadt hat noch mal ihre schon vorher in der Diskussion angelegten Bemühungen um ein Brackenbeseitigungsprogramm verstärkt. Diese Diskussion war nicht mehr wegzubringen. Das war ein Schandfleck. Man hat ja auch nach der Besetzung, als einige Familien wieder zurück mussten, andere wurden nicht wieder zurück verlegt, wenn man so solche Worte gebrauchen darf, hat sich einiges dadurch getan, dass auch für Großfamilien mehrere Wohnungen zusammen, zwei Wohnungen zum Beispiel zusammengelegt wurden. Und die gröbsten Schäden letztendlich ausgebessert wurden, sodass die Wohnbedingungen sich etwas... Man muss auch sagen, ein Großteil der Stadtgesellschaft hat die Vorurteile, die es gegenüber Randständigen insgesamt gab, hier nochmal in besonderer Weise auch bestätigt gefühlt. Also kinderreich, arbeitsscheu gehört noch dazu, kriminell. Wobei ich sagen muss, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir auch aus der Jugendarbeit Anstrengungen unternommen haben und sagen konnten, wir haben von den Jugendlichen, die zu uns in das Jugendzentrum kommen, hier am Forstbachweg, haben wir alle untergebracht in Arbeitsverhältnissen. Also das war damals ja auch immer noch möglich. Und es gab gute Kontakte auch zur Arbeitsverwaltung, sodass man für diejenigen, die das konnten und wollten, immer auch etwas gefunden hat. Es war ja nicht so, dass diese Menschen alle über einen Kamm hätten geschoren werden können.
Und ich glaube, eine Hilfe war auch der Hausmeister, der Helmut Kleinert, der genau aus einer dieser Baracken stammte und der einen besseren Zugang zu den Menschen hier hatte, vielleicht als andere, die von außen gekommen wären.
Ganz sicher, Helmut Kleinert ist ja 1976, glaube ich, Hausmeister in dem damals neu errichteten Sozialzentrum Forstbachweg geworden. Für ihn traf etwas zu, was man in der Jugendhilfe beschrieb als Sozialraumorientierung oder Lebensweltorientierung. Jemand, der wusste, wovon er redete, ohne dass er die theoretischen Begriffe dafür verwenden musste. Jemand, der sich auskannte, der wusste, wo die Menschen der Schuh drückte und mit dem man nicht darüber diskutieren musste, was sind denn nun Prioritäten? Die Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein, Kleidung, Nahrung, Wohnen. Das muss ordentlich geregelt sein, dann kann man über alles andere reden. Und von daher war er jemand, der das gelebt hat, auch als Überzeugung immer wieder eingebracht hat in alle möglichen Gremien, auch als Zeuge sozusagen immer auftrat für bestimmte Fehlentwicklungen und der sich sehr engagiert hat in der SPD oder in der Arbeiterwohlfahrt, um zu Verbesserungen in den Verhältnissen zu kommen. Er war jemand, der in hohem Maße anerkannt war, bei Jugendlichen auch. Ja, das kann man auch ohne Umschweife sagen, dass wir als junge Sozialarbeiter auch manchmal seinen Rat gesucht haben und mit ihm Dinge durchgesprochen haben. Also eine Einbeziehung, die weit über eine Tätigkeit eines Hausmeisters hinausging.
Ja, und er hat ja auch geschafft, andere zu begeistern, ja. Mich auch. Ich wusste doch gar nicht, dass da ein Problem gab.
Ja.
Und dann kam er auf mich zu und sagte, da müssen wir aber was machen.
Ja.
Also das war schon mehr als Hausmeister.
Ja, er hat es ja auch nicht bei der Beschreibung von Verhältnissen bewirken lassen, sondern er hat sich dafür eingesetzt, dass in der Tat was getan wurde. Er hat nicht locker gelassen, hat Abgeordnete, Stadtverordnete, den Magistrat, Landtagsabgeordnete mit einbezogen, immer auch eingeladen hierher. Und zu Recht gebührt diesem Mann eine große Ehre, dass er so viel hat bewirken können aus einer scheinbar bescheidenen Rolle als Hausmeister.
Ja gut, und waren endlich die Baracken weg.
Ja.
Und ich sagte, damit war eigentlich erst für Forsfeld die Nachkriegszeit vorbei. Denn das waren ja alles noch Reste des Zwangsarbeiterlagers, des Lettenlagers und wie es so war. Und nun, ich weiß noch, wie wir auch zusammensaßen mit Willem Koch und Leo Maßmann, ging es um die Neubauten in der Heinrich-Stoll-Straße und auch das Haus Forsbachwegs. Vielleicht sprechen wir erstmal über das Haus Forsbachweg nochmal und dann zu den Wohnungen in der Stollstraße.
Ja, zum Haus Forsbach muss man vielleicht ein paar Sätze sagen. Es handelt sich also um das alte, erste Haus Forsbachweg. Ja. Es handelt sich hier um das Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Fremdarbeiterlagers, das später dann Gaststätte war und von dem damaligen Stadtjugendpfleger 1968/69 sozusagen, als es leer stand, entdeckt wurde für eine neue Nutzung. Und er hat sich sehr engagiert, zusammen mit dem damaligen Stadtrat Wolfgang Becker, mit den eben genannten Willem Koch, Leo Maßmann, Hans Kunz noch dazu zu erwähnen, dass diese Gaststätte, ehemalige Gaststätte, mit wenigen Mitteln umgebaut wurde und die Jugendlichen wurden damals schon mit einbezogen in die Renovierungsarbeiten, um ihre Vorstellungen auch kennenzulernen, um für sie dort eine Freizeiteinrichtung zu schaffen. Aber es gab auch ein breit gefächertes Angebot für Kinder, Spiel- und Lernstuben für Kinder, Malschule für Kinder, Sportangebote für Kinder. Hier im alten Haus Forstbewicht hat es die ersten sehr bedeutenden Versuche von Medienarbeit mit randständigen Kindern gegeben. Super 8 Filme wurden dort gedreht, zum Teil mit erheblichem Aufwand und auch mit großem Erfolg. 2 wurden im Hessischen Rundfunk, im Fernsehen gezeigt, wurden auch angekauft, wurden verwertet. Also es war eine lebendige, vielfältige kulturelle Atmosphäre. Bands sind aufgetreten im Jugendzentrum. Es gab Sport-AGs. Also dieses Jugendzentrum, sozusagen am Rande einer exmittierten Siedlung, war ein sehr lebendiger Ort der Begegnung. Und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern Erwachsene kamen auch hin. Eltern konnten ja unmittelbar auch sehen, wo ihre Kinder hingingen. Und wir als Mitarbeiterinnen waren da in einen sehr lebendigen Entwicklungsprozess eingebunden, der dann im Rahmen des Barackenbeseitigungsprogramms ja auch das Ende für dieses Haus bedeutete, aber nicht ohne, dass ein neues, größeres, sozusagen mit den Erfahrungen aus der Aufbauarbeit in dem Wirtschaftsgebäude versehenes neues Gebäude entstand. Und das war für Kasseler Verhältnisse das erste Jugendzentrum, das als Jugendzentrum auch geplant wurde. Nein, stimmt nicht ganz. Geschwister Schollhaus und Anne Frankhaus waren vorher schon als Jugendzentrum geplant worden. Also was aber unter besonderen Aspekten geplant wurde, weil es auch andere Dienste mit einbezog, wie die Außenstelle des Allgemeinen Sozialen Dienstes als Beratungsangebot, als regionalisiertes Beratungsangebot.
Und interessant für die Bevölkerung war ja auch, dass man durchsetzen konnte, kein Kriechkeller, der ursprünglich vorgesehen war, 80 cm hoch, sondern die Räume, die sind jetzt, glaube ich, vielleicht 2,50 oder nicht mal 2,50 hoch.
Ja.
Aber das hat einen Schub gegeben für die Vereinsarbeit.
Das weiß ich noch sehr genau. Der Ortsbeirat hat sich sehr engagiert, dass diese Kellerräume höher wurden, sozusagen, damit man zumindest die Option einer zukünftigen Nutzung für andere Zwecke offen hielt. Es wurden die Räumlichkeiten ja nicht gleich ausgebaut, sondern sie verblieben erstmal im Rohbauzustand. Und zunächst war ja auch eine Kegelbahn noch vorgesehen. Und dann sind später Werkstätten und Versammlungsräume für Vereine entstanden, Sanitäreinrichtungen. Es gab einen Fahrstuhl, sodass es auch behindertengerechten Zugang gab. Also das war sicherlich dem großen Engagement aus dem Stadtteil zu verdanken, dass das zustande kam.
Und ich empfinde es immer dann schade, wenn die jüngeren Menschen, die von dieser Entwicklung gar nichts wissen, heute sagen, oh, die Räume sind ja nicht hoch genug, da sind noch Säulen drin, man sieht ja nichts. Hm. Ach, da möchte ich denen immer am liebsten erzählen, mein Gott, wie schwer war das, das so durchzusetzen.
Ja, daran sieht man, dass sich die Ansprüche verändern. Man muss aber andererseits sehen, in vielen Stadtteilen gibt es solche Räumlichkeiten nicht. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil für die Forstfelder, dass sie solche Räumlichkeiten haben, die sie zum Teil, wie ich, oder zum größten Teil ja auch selbst verwalten oder bespielen, wo es keine langen Wartezeiten gibt. Also es ist eigentlich eine Infrastruktur, zu der man den Stadtteil beglückwünschen kann. Vielleicht muss das eine oder andere modernisiert werden. Das ist immer auch eine Frage der Finanzen. Eigentümer ist ja die GWG, aber an sich ist es ein hervorragendes Angebot für diesen Stadtteil.
Das finde ich auch so. Man muss nicht immer das Größte und Modernste und Schönste haben. Man sollte doch froh sein, eine Möglichkeit zu haben, wo man einfach zusammenkommen kann. Und noch eine letzte Frage. Wie kam es dann zu den Häusern in der Heinrich-Stoll-Straße? 400 Wohnungen für 1000 Menschen.
Ja, das beruht auf den Planungen des sogenannten Barackenbeseitigungsprogramms. Also man wollte diese Schandflecken oder diese Notunterkünfte, wie sie ja auch hießen, beseitigen. Und die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG erhielt den Auftrag, dort Sozialwohnungen zu bauen. Wurden verschiedene Bauabschnitte geplant. Ich kann mich noch erinnern, der erste Bauabschnitt wurde durch eine rumänische Baufirma gebaut. Die Arbeiter kamen abends ins Jugendzentrum, fühlten sich dann auch noch als Jugendliche. Wir haben Fußballspiele sozusagen international organisiert. Also das war sicherlich etwas, was hier große Aufmerksamkeit erzielt hat. Zunächst war man ja davon ausgegangen, diese Wohnungen würden auch für die Bewohner sein, die ehemals in den Barken gewohnt haben. Das ist ja dann, glaube ich, nur zu einem Bruchteil geschehen. Die sind meist in andere Stadtteile dann umgezogen, in Sozialwohnungen oder, wenn Wohnungen frei waren, hier in die städtische Siedlung. Aber insgesamt war das ein Fortschritt, dass so viele Wohnungen hier in diesem Bereich gebaut werden konnten. Über die Architektur kann man streiten, ob das nun besonders angepasst oder hier in diesen Stadtteil hineinpasst. Aber es sind Wohnungen, die einen deutlich höheren Komfort aufwiesen als alles andere, was man hier bisher gebaut hatte im öffentlichen Wohnungsbau.
Und es sind immer noch preiswerte Wohnungen und auch für heutige Verhältnisse noch sehr großzügig gebaute. Und ich glaube, die Architekten, die waren schon weitsichtig. Jede Wohnung hat ihren Balkon und der geht ins Grüne.
Südaus, ja.
Und durch die vielen Beusbäume, die wir hier bekommen haben, habe ich ja irgendwo geschrieben, also eigentlich sind wir nicht mehr Forstfeld, sondern fast schon wieder der Forst. Und wenn man dann aus diesen Häusern hinausschaut, ja, dann ist das eine Siedlung, eine kleine Siedlung im Grün wieder für sich.
Ja,
ja, Herr Struthwolf, ich danke für dieses Interview und wir wollen mal schauen, wie es wird, wenn Rolf Hochhuth kommt.